ARD. Ein Garagenhof in Lauchhammer. Laute Musik, Bierflaschen zischen. Eine Gruppe junger Leute macht Party, obwohl die Nachbarn ihre Ruhe haben wollen. Der Polizist Steffen Meyer schreitet ein, auch wenn er gerade nicht im Dienst ist. Es gibt Streit. Nicht zum ersten Mal. Wenige Tage später liegt genau in diesem Garagenhof eine Leiche. Auf dem Boden viel Blut. Der Tote ist Steffen Meyer.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madl.
Genau, der Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, nämlich als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und die können Sie jederzeit ganz in Ruhe nachhören in der ARD-Audiothek.
Wir sprechen diesmal über ein Verbrechen, das in Brandenburg so etwas wie eine offene Wunde ist. Da wird ein Polizist auf furchtbare Weise umgebracht. Eine Frau verliert ihren Mann, ein Sohn den Vater, die Eltern ihr einziges Kind. Mit großem Aufwand wurde ermittelt, auch die Politik hat reagiert. Ich stand selbst dabei, als der ehemalige Innenminister und jetzige Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke, der Witwe des Opfers versprach, wir werden den Mörder ihres Mannes finden. Doch bis heute gibt es keine Anklage und kein Urteil.
Dabei beginnt der Fall heute im November des Jahres 2009. Der Polizist Steffen Meyer ist zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt. Er arbeitet seit 26 Jahren bei der Polizei. Zuletzt ist er Polizeihauptkommissar und der Dienstgruppenleiter auf der Wache in Lauchhammer. Er gilt als sehr engagierter Polizist, denn er nimmt seine Arbeit ernst. Recht und Ordnung sind ihm wichtig, auch dann, wenn er nicht im Dienst ist.
Und das führt manchmal auch zu Streit, zum Beispiel mit der Clique vom Garagenhof, wir haben es gerade gehört. Und dann kurz darauf wird er tot aufgefunden. Da könnte man sofort denken, okay, ein Polizist in Zivil hat Ärger mit gewaltbereiten Krawallmachern. Der Konflikt schaukelt sich hoch über mehrere Tage und dann bringt einer aus der Clique den Polizisten um. Aus Wut, aus Rache und wahrscheinlich im Rausch.
Ja, hört sich erstmal naheliegend an. Aber wie so oft, die Realität ist einfach komplexer. Und bei diesem Fall ist der Hintergrund der Tat so schwer zu durchdringen, dass bis zum heutigen Tag die wichtigsten Fragen nicht beantwortet werden können. Du hast es ja vorhin schon angedeutet.
Genau, noch immer ist der Fall nicht abgeschlossen. Die Ermittler suchen weiter nach Hinweisen, auch wenn es einen klaren Verdacht gibt. Wenn Sie also diese Podcast-Folge hören und Ihnen noch was einfällt, das die Fahnder voranbringen könnte, bitte melden Sie sich bei der nächsten Polizeidienststelle.
Schauen wir aber erstmal auf das, was an diesem 23. November 2009 passiert ist in Lauchhammer, dem letzten Tag im Leben des Polizisten Steffen Meyer. Um mehr darüber zu erfahren und auch natürlich über die Ermittlungsarbeit der Polizei, haben wir uns mit Wolfgang Bauch getroffen. Der ist heute Pensionär, damals aber war er Mordermittler in Cottbus.
Und nicht nur das, er war als Ermittler auch der direkte Kontaktmann zur Familie des Opfers, war später Chef der Mordkommission in Cottbus und viele Jahre im Ehrenamt der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Brandenburg. Also ein sehr engagierter Ermittler, der diesen Fall wirklich genau kennt und auch weiß, wie Steffen Meyer diesen 23. November 2009 verbracht hat.
Er war zum Zeitpunkt des Tatgeschehens nicht im Dienst. Er hatte an diesem Tag, und das war atypisch, er hatte keinen Schichtdienst im klassischen Sinn, er war an diesem Tag zum Schießtraining gewesen, war dann am Nachmittag mit seinem Sohn beim Arzt, hat noch Einkäufe getätigt, hat seinen Pkw getankt, ist dann nach diesem Arztbesuch mit dem Sohn nach Hause gefahren, hat den Sohn abgesetzt, an der sozusagen aussteigen lassen an der Wohnung und ist dann weitergefahren, um für den Sohn ein Rezept einzulösen. Das war ihm aber nicht gelungen, weil die Apotheke bereits geschlossen hatte. Und wir gehen nach allem davon aus, dass er unmittelbar von dieser Apotheke, die eben geschlossen war, in den Garagenkomplex gefahren ist, der sich unmittelbar an das Haus, wo die Familie wohnte, anschloss, um dort seinen Pkw abzubeuten.
Eigentlich dürfte Steffen Meyer an diesem Montag im November für diesen Rückweg von der Apotheke nur wenige Minuten gebraucht haben. Lauchhammer ist nämlich eine kleine Stadt, nicht mal 15.000 Einwohner, zieht sich zwar etwas, aber mit dem Auto lässt sich jedes Ziel in ganz kurzer Zeit erreichen.
Aber Steffen Meyer kommt nicht nach Hause, auch nicht nach einer Stunde. Sein Sohn wird unruhig, denn der Vater wollte ja nur kurz weg, um das Rezept einzulösen. Als der Sohn den Vater anruft, geht der nicht ans Handy. Und als der Vater dann auch nach 3 Stunden noch nicht zurück ist, ruft der Sohn aufgeregt die Mutter an, also die Frau von Steffen Meyer.
Die arbeitet als Bademeisterin in Lauchhammer im örtlichen Schwimmbad. Und natürlich ist sie jetzt auch besorgt. Hatte ihr Mann vielleicht einen Unfall? Sie beendet ihre Schicht, fährt sofort nach Hause und gegen 20.45 Uhr ist sie dann auch da.
Inzwischen sind fast 4 Stunden vergangen, seitdem ihr Mann von zu Hause aufgebrochen ist, um zur Apotheke zu fahren. Deshalb geht sie jetzt zum Garagenhof gleich nebenan. Vielleicht war ja irgendwas mit dem Auto und ihr Mann war noch dabei, das zu reparieren und hatte nur vergessen, Bescheid zu sagen.
Ja, dieser Garagenhof, der ist schon ein bisschen älter. Da gibt es keinen Asphalt auf dem Boden. Links und rechts sind kleine graue Betonkästen mit Holztüren. Eher gemacht für einen Trabi oder einen Wartburg, nicht für die größeren Autos von heute. Die Garage von Familie Meyer liegt nur etwa 100 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt. Das ist also ein kurzer Gang für die Frau des Polizisten, die in dieser Garage nach ihm sehen will.
Es ist längst dunkel an diesem Novemberabend, dazu kühl und feucht. Auf der Straße ist kaum noch jemand unterwegs. Die Frau öffnet die Holztüren der Garage und tastet nach dem Lichtschalter. Und dann sieht sie es.
Normalerweise steht in dieser kleinen Garage nämlich das Auto der Familie. Ein silbergrauer Opel Vectra. Aber das Auto ist weg. Und auf dem Boden liegt ein Mann. Es ist ihr Mann. Er trägt keine Uniform, er war ja nicht im Dienst. Unter seinem Oberkörper, das erkennt sie jetzt, gibt es eine Blutlache.
Die Frau von Steffen Meyer ist keine Ärztin, aber als Bademeisterin hat sie eine Erste-Hilfe-Ausbildung. Sie könnte sofort Hilfe leisten. Doch sie begreift schnell, trotz des Schocks, das wäre hier vergebens. Der Körper ihres Mannes ist bereits abgekühlt, er hat viel Blut verloren. Steffen Meyer ist tot.
Sein Gesicht, das fällt ihr auf in dem Moment, sieht aus, als hätte jemand auf ihn eingeprügelt. Und auf seiner Jacke sind blutige Stellen zu sehen, offenbar von Stichverletzungen.
Wir können nur ahnen, was in diesem Augenblick in Frau Meyer abgelaufen ist. Ich habe mal etwas längere Zeit mit ihr sprechen können und weiß, dass dieser Anblick sie bis heute verfolgt, dass sie ihn nie vergessen wird. Und dennoch, damals reagiert sie sehr beherrscht. Sie ruft sofort die Polizei an und erzählt, was sie gerade entdeckt hat.
Diese Nachricht muss die Polizeiwache in Lauchhammer in einen Schockzustand versetzt haben. Denn dort kennt jeder Steffen Meyer. Er ist ein langjähriger Kollege, Dienstgruppenleiter an der Wache, hat so viele Einsätze dort geleitet. Und jetzt liegt er in einer großen Blutlache tot in seiner Garage.
Wie sich das für die Polizisten angefühlt hat auf der Wache, haben wir wenig später in unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei nachgefragt. Denn natürlich haben wir uns schon damals mit diesem Fall beschäftigt. Einer von Steffen Meyers Kollegen hat das so beschrieben.
Mich hat das erstmal wie ein tiefer Schock getroffen, insbesondere weil es ja ein Kollege aus meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld war. Man muss sich vorstellen, man arbeitet am Vortag noch mit den Kollegen zusammen und muss dann am nächsten Tag erfahren, dass er eben nicht unter uns mehr weilt. Besonders schwer hat es natürlich die Kollegen getroffen, die am Tatort dort zum Einsatz gelangten und den Steffen nach dieser grausamen Tat auch sehen mussten.
Auch für die Mordermittler in Cottbus war das von Beginn an kein gewöhnlicher Fall, wie uns Wolfgang Bauch erzählt hat. Es war besonders und auch herausfordernd.
Tötungsdelikte sind für die Mordkommission niemals Routine. Jeder Fall ist auf seine Art dramatisch, ein ganz schwerer Eingriff, ein ganz schweres Geschehen, auch für die Hinterbliebenen natürlich auch. Und das ist natürlich noch mal etwas ganz Besonderes, was man so oft im Berufsleben nicht hat, dass also ein Kollege Verbrechensopfer geworden ist. Das wirkt sich natürlich nochmal ganz besonders aus. Es ist natürlich der Kollege, der dort zu Schaden gekommen ist und auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch die zwingende Verpflichtung, professionelle Distanz zu wahren und die Ermittlungen so zu führen, dass Emotionen nach Möglichkeit außen vor bleiben.
Das ist ja in der Tat die Gefahr bei solchen Fällen, wenn es um Menschen geht, die man kennt und denen man sich nah und vielleicht auch verpflichtet fühlt. Da will man Dinge besonders gut machen und da macht man dann auch Fehler. Also das war die Herausforderung hier, auch für die Polizisten, die an diesem Montag im November als Erste am Tatort eintrafen.
Die sperren erstmal den Garagenhof ab und dann beginnt die Spurensicherung mit der Arbeit. Zunächst war die Hoffnung groß, da auch wirklich gute, vor allen Dingen wichtige Tatspuren zu finden.
Klar, weil die Garage ist ja quasi ein geschlossener Raum, ein Raum, in dem Opfer und Täter aufeinander trafen. Es wurde massiv Gewalt angewendet. Es gibt eine Garagentür, die offensichtlich nach der Tat vom Täter geschlossen wurde. Also eigentlich müssten sich da jede Menge Spuren finden lassen, doch es kommt anders.
Wir haben dazu auch mit Staatsanwalt Martin Mache aus Cottbus gesprochen. Er ist ebenfalls von Beginn an mit diesem Fall sehr gut vertraut.
Naja, das ist für mich eine der größten Kuriositäten an diesem Fall. Dieser Tatort war sehr sauber. Wir haben also kaum Blutspuren gefunden. Wir haben keinerlei weitere Spuren gefunden. Also keine, ja, die Blutspuren, die wir gefunden haben, waren dem Geschädigten zuzuordnen, also nicht keinem Täter. Wir haben keine Fingerspuren, keine DNA-Spuren, keine Fußspuren, keine Zigarettenkippe, kein Bonbonpapier, Zigarettenpapier, irgendwas gefunden. Dieser Tatort war... Ja, ich will es mal ein bisschen provokant ausdrücken, war fast besenrein.
Ja, also eine Enttäuschung für die Ermittler, eine erste Enttäuschung. Selten haben sie einen Tatort erlebt, der so wenig Informationen preisgibt. Zugleich macht sich auch ein erster Verdacht breit. Hat es die Polizei hier mit einem Profi zu tun, der ganz gezielt seine Spuren beseitigt hat? Das würde die Ermittlung äußerst kompliziert machen.
Ja, was ist da in der Garage passiert? Wie wurde Steffen Meyer umgebracht? Die Leiche wird in die Rechtsmedizin gebracht und obduziert. Wir werden später noch genauer auf die Ergebnisse eingehen. Gleichzeitig versucht die Polizei, Zeugen zu finden, Menschen, die an dem Tatabend vielleicht etwas Verdächtiges beobachtet haben.
Ja, dafür müssen natürlich viele Menschen befragt werden und sowas kostet Zeit. Deshalb mietet die Cottbuser Mordkommission in Lauchhammer extra ein Hotel als provisorische Einsatzzentrale, damit die Kolleginnen und Kollegen dort einfach nicht mehr pendeln müssen.
Um möglichst viele Polizisten in die Ermittlungen einbeziehen zu können, wird eine sogenannte erweiterte Mordkommission gebildet. Im Schnitt arbeiten durchschnittlich 35 Mitarbeiter über ein Jahr lang an der Aufklärung des Falls, zeitweise sogar 50 Ermittler. Ein ungeheurer Aufwand also.
Allerdings möchte ich mal dem Eindruck so ein bisschen entgegenwirken, dass dieser Aufwand nur betrieben worden ist, weil es sich um Polizisten gehandelt hat, sondern das Tatgeschehen an sich. Die Tat war derartig unklar und derartig vage, dass wir versuchen mussten, jeden Stein umzudrehen. Wir mussten wirklich nach jeder Möglichkeit greifen, um zu versuchen, diese Tat aufzuklären. Ja. Und das war bei diesem wirklich sehr komplexen, sehr unklaren Geschehen ist, was da war. Aber das ist natürlich ein wesentlich höherer Aufwand, als wir es vielleicht hätten, wenn der Klassiker, der Ehemann, die Polizei anruft und sagt, ich habe gerade meine Frau umgebracht. Da ist der Aufwand natürlich wesentlich geringer, weil die Tat auch wesentlich einfach aufzuklären ist. Das war hier leider Gottes nicht der Fall.
Also ein brutaler Mord, kaum Spuren und viele Fragezeichen. Das sind zunächst keine guten Voraussetzungen für die erweiterte Mordkommission. Doch es gibt zumindest einen vielversprechenden Anfasser, wie Ermittler gern sagen, das Auto des Opfers, das eigentlich in der Garage hätte stehen müssen, aber nun verschwunden war. Wo ist der Wagen hin und was hat er mit der Tat zu tun?
Noch befindet sich die Polizei in einer ganz frühen Phase ihrer Ermittlungsarbeit. Auch das Tatmotiv ist zunächst völlig unklar. Und man fragt sich, wenn das Auto verschwunden ist, wollten der oder die Täter vielleicht nur das Auto rauben? Und dann lief irgendwas aus dem Ruder.
Könnte sein, aber dagegen spricht, es war kein wirklich wertvolles Auto, kein Sportwagen oder teurer Kombi oder sowas. Es war ein 10 Jahre alter, silbergrauer Opel Vectra, vielleicht noch ein paar tausend Euro wert. Noch einmal Wolfgang Bauch.
Also für uns sieht es eher nicht wie ein klassischer Raub aus. Wir wissen natürlich nicht, weil wir tatsächlich das Motiv des Täters nicht kennen und nicht wissen, was der Täter geplant hatte, ob von vornherein der Pkw-Ziel, also sozusagen das Entwenden des Pkws im Fokus des Täters oder der Täter gestanden hat oder ob das dann im Verlauf des Tatgeschehens dazu gekommen ist, dass sie den Pkw mitgenommen haben oder sich des Pkws bemächtigt haben, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall sind aber sonstige Wertgegenstände eben nicht eben noch da gewesen. Das Portemonnaie beispielsweise ist nicht mitgenommen worden, was man zumindest klassischerweise bei einem Raubdelikt erwarten könnte.
Das heißt, das Auto ist weg, aber die Geldbörse, die ist noch da. Das ist schon ein Bild voller Widersprüche da am Tatort. Trotzdem ist das verschwundene Auto in diesem Augenblick die Spur, die mit Nachdruck verfolgt wird. Verbunden natürlich mit der Hoffnung, wenn das Auto gefunden wird, lassen sich dort eventuell Fingerabdrücke oder auch DNA-Spuren des Täters oder der Täter finden.
Also die Polizei startet eine groß angelegte Suche nach diesem Opel. Grundsätzlich kann man da verschiedenen Methoden folgen. Einerseits werden sämtliche Streifenpolizisten der Region darauf angesetzt, diesen Wagen zu finden. Andererseits kann die Polizei natürlich die Aufnahmen von Überwachungskameras, die in der Gegend hängen, auswerten.
Und die Ermittler haben Glück. Einen Tag nach dem Mord in der Garage wird der Opel gefunden. Aber nicht in Lauchhammer, sondern im benachbarten Bundesland Sachsen.
Wir haben diesen Pkw dann am Folgetag, ist er gefunden worden, im Grenzbereich zu Sachsen, schon in Sachsen zwischen den Ortschaften Weißig am Raschütz und Plochwitz, auf offener Flur, auf offenem Feld stehend. Und dieser Pkw war leer gefahren, also das Benzin war alle, er ist stehen geblieben. Und wenn wir jetzt von der These ausgehen, dass die Täter die gesamte Zeit mit diesem Pkw gefahren sind und ihn leer gefahren haben, dann müssen sie mit diesem Pkw ungefähr 300, 400 Kilometer zurückgelegt haben.
Und diese Rechnung können die Ermittler aufmachen, weil sie ja wissen, dass Steffen Meyer den Wagen am Tag zuvor vollgetankt hatte. Aber wo war das Auto in der Nacht unterwegs? Von Lauchhammer bis zum Fundort auf dem Feld sind es nur knapp 30 Kilometer. Was haben der oder die Täter mit dem Auto gemacht? Die Polizei steht vor neuen Rätseln.
Ja, und nicht nur diese 400-Kilometer-Strecke, die mit dem Fahrzeug zurückgelegt wurde, ist sonderbar. Auch der Zustand des Wagens wirft Fragen auf. Denn offensichtlich ist da ein Unfall passiert. Die hintere Stoßstange, der vordere rechte Nebelscheinwerfer und das Glas im rechten Außenspiegel des Autos fehlen. Außerdem ist die Fahrertür eingedrückt. Was ist da also passiert?
Ein wichtiger Hinweis kommt aus einem Chemiewerk in Nünchritz an der Elbe, ebenfalls in Sachsen. Das liegt etwa 50 Kilometer von Lauchhammer entfernt und ganz in der Nähe von Riesa. Dort haben Security-Mitarbeiter etwas Sonderbares entdeckt, und zwar auf einem Überwachungsvideo. Man sieht einen Opel Vectra, der von der Straße abkommt und eine Böschung hochfährt. Augenscheinlich hat der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren.
Schnell ist klar, dass hier tatsächlich das gestohlene Auto zu sehen ist. Nur leider, der Fahrer in diesem Video ist nicht zu erkennen. Er schafft es nach dem Unfall aber, sein Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen und dann auch weiterzufahren. Das alles passierte am späten Abend des Tattags gegen 22.45 Uhr. Zumindest weiß man jetzt, woher die Schäden an dem Auto kommen.
Doch da fehlen noch ein paar hundert Kilometer. Die Mordkommission möchte gern die gesamte Fahrt nach der Tat rekonstruieren. Wenn das Auto so lange in Brandenburg und Sachsen unterwegs war, da könnte es auch an anderer Stelle aufgefallen sein.
Ja, zum Beispiel ist es ja möglich, dass der Fahrer da in eine Radarfalle gefahren ist. Ein Foto des möglichen Täters wäre genau das, was die Polizei jetzt gebrauchen könnte. Und dieser Wunsch wird tatsächlich rasch erfüllt, denn eine Bußgeldstelle bestätigt tatsächlich, der Opel Vectra wurde in der Tatnacht geblitzt.
Und zwar von einem stationären Blitzer in Diesbach-Seuslitz, eine kleine Gemeinde in Sachsen, nicht weit vom Chemiewerk entfernt, genau zwischen Meißen und Riesa. Das Auto war dort in einer 30er-Zone unterwegs mit 47 km/h. Klingt wie ein Volltreffer. Voller Erwartungen fordern die Ermittler jetzt das Blitzerfoto an, auf dem womöglich der Mörder zu sehen ist.
Wenig später hält die Mordkommission in Cottbus das Foto in der Hand. Auf dem Foto ist ein Mann zu sehen. Er trägt eine dicke Jacke, eine Wollmütze, Handschuhe. Wenig erstaunlich, die Tat wurde ja Ende November verübt. Sein Alter kann nur schwer geschätzt werden, irgendetwas zwischen 20 und 40, so vermuten die Ermittler. Wolfgang Bauch kann sich genau an diesen Moment erinnern, als es um das Foto ging.
Wir hatten da eine männliche Person, also tatsächlich nur auch nur eine Person, nämlich den Fahrer. Der war nicht optimal zu erkennen, weil der Scheibenwischer ein wenig im Wege war, sozusagen über das Gesicht. Der Mann trug eine Mütze, war aber relativ gut zu erkennen. Und waren natürlich euphorisch. Wir haben dieses Blitzerfoto, wir müssen diese Person identifizieren.
Das kann man sich gut vorstellen, ja? Diese Hoffnung, diese ja, Euphorie jetzt.
Jetzt haben wir es, genau.
Das klingt nach einer wirklich guten Spur. Aber so ganz scharf ist das Foto nicht. Reicht das, um einen Menschen wirklich sicher zu erkennen?
Tja, außerdem gibt es eine weitere Einschränkung, was das Blitzerfoto betrifft. Der Staatsanwalt Martin Mache begründet seine Bedenken so.
Ich mahne und warne an der Stelle immer, die Tat war mehr als 4 Stunden vor der Zeit. Wir wissen nicht, ob derjenige, der diesen Pkw bewegt hat, zumal wir zu diesem Zeitpunkt bereits davon ausgehen konnten, dass möglicherweise mehrere Täter beteiligt waren, dass das auch derjenige war, der vor 4 Stunden oder mehr als 4 Stunden auf den Geschädigten körperlich eingewirkt hat. Tatsache ist, mehr als 4 Stunden nach der Tat ist diese Person mit diesem Pkw dort gefahren. Das ist der einzige Beweis, den wir letztendlich aufgrund dieses Blitzerfotos haben.
Trotzdem, so oder so hat der Mann auf dem Blitzerfoto irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun. Wenn er nicht selbst der Mörder sein sollte, könnte er wenigstens sagen, von wem er das Auto bekommen hat und so eine Spur liefern, die zu dem Täter führt, aus der Garage.
Während die Polizei also mit Hochdruck nach diesem unbekannten Mann auf dem Foto fahndet, gibt es einen weiteren Ermittlungsfortschritt. Denn mittlerweile sind die Ergebnisse aus der Rechtsmedizin eingetroffen.
Die Ermittler können nun rekonstruieren, was genau in der Garage abgelaufen ist und vor allem, wie Steffen Meyer zu Tode kam. Die Umstände beschreibt Mordermittler Wolfgang Bauch so.
Wir müssen in der Gesamtschau davon ausgehen, dass er heimtückisch von hinten attackiert worden ist. Zumindest für ihn dieser Angriff überraschend kam und er nicht die Möglichkeit hatte, sich in einer Form aufzustellen, um hier Gegenwehr leisten zu können. Steffen Meyer war ein sportlicher, kräftiger Polizist. Wir gehen aber davon aus, dass er aufgrund dieser massiven Einwirkung sehr frühzeitig handlungsunfähig gewesen ist und sich nicht mehr wehren konnte.
Heißt also, Steffen Meyer hatte keine Chance. Vermutlich wurde er mit einer Holzbohle oder einem dicken Brett von hinten angegriffen. Man muss dazu wissen, dass Steffen Meyer so eine Bohle in der Garage zu liegen hatte. Er benutzte sie als kleine Rampe, um besser in die Garage fahren zu können.
Und eben diese Bohle nahm der Täter offenbar, um damit zuzuschlagen. Doch das waren nicht die einzigen schweren Verletzungen. Der Täter war noch dazu mit einem Messer bewaffnet. Staatsanwalt Martin Macher erklärt uns das Gesamtbild, das die Obduktion ergeben hat damals.
Durch die Schläge mit dieser Holzbohle, diese Schläge waren hauptsächlich gegen den Kopf gerichtet, sodass es dazu tödlichen Verletzungen gekommen ist. Und diese Stiche waren im Körperbereich, die auch zur Eröffnung, wenn ich mich recht entsinne, gab es auch die Eröffnung des Brustkorbs, sodass da auch ein Verbluten nach innen zu verzeichnen war. Und beides für sich genommen war schon tödlich genug.
Die Todesursache ist also geklärt und dass der Täter ein Messer dabei hatte und das offenbar auch ganz bewusst zum Töten eingesetzt hat. Das macht eines klar, das hier war kein spontaner Streit, der eskaliert ist.
Nein, da gab es deutlich eine Tötungsabsicht, das war offensichtlich. Die Ermittler versuchen jetzt alles, um die Identität des Unbekannten auf dem Blitzerfoto zu klären. Sie gehen an die Öffentlichkeit, in zahlreichen Supermärkten, in Lauchhammer und in vielen öffentlichen Einrichtungen hängen sie das Foto auf. Überall werden Flyer verteilt und auch in den Medien wird gefahndet und natürlich auch bei uns in unserer Sendung Täter, Opfer, Polizei.
Kennen Sie diesen Mann? Haben Sie den Opel Vectra mit dem Kennzeichen OSLB154 gesehen? Oder haben Sie andere Hinweise, die zur Aufklärung des Mordfalls führen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Mordkommission Cottbus oder an jede andere Polizeidienststelle.
Falls der Fahrer des Wagens also aus der Region rund um Lauchhammer oder dem angrenzenden Sachsen kommen sollte, sieht es für ihn schlecht aus, denken sich zumindest die Ermittler. Denn die haben große Hoffnung, dass sie bald wissen, wer dieser Mann ist.
Natürlich wissen alle in der Mordkommission, selbst wenn der Fahrer des Opels gefunden wird, ist das erst der Anfang der weiteren Ermittlungen. Kein Gericht wird aufgrund dieses Blitzerfotos ein Urteil fällen können, zumal es ja wirklich sein kann, dass der Fahrer mit dem Mord selbst gar nichts zu tun hat. Bleibt die Frage nach dem Motiv. Warum wurde Steffen Meyer umgebracht.
Fassen wir dafür mal zusammen, was wir bisher wissen. Das Auto der Familie wurde gestohlen. Trotzdem gibt es gute Gründe, die gegen einen Raubüberfall sprechen. Zum Beispiel, weil andere wertvolle Sachen am Tatort gefunden wurden, wie das Portemonnaie samt Bargeld. Außerdem wurde das Auto auf einem Acker abgestellt. Welcher Autodieb, bitteschön, würde sowas machen? Ging es also doch um etwas ganz anderes?
Die Ermittler fahren jetzt mehrgleisig. Sie überprüfen das private und auch das berufliche Umfeld von Steffen Meyer. Vielleicht lässt sich ja dort ein klares Motiv finden. Wenn ein Polizist umgebracht wird, kann man schon vermuten, dass sich da vielleicht jemand rächen wollte oder dass das Opfer selbst in irgendwas verwickelt war.
Doch in diesem Fall lassen sich solche Fragen nicht so einfach beantworten. Dazu muss man wissen, dass Steffen Meyer ein Polizeibeamter war, der hohe Ideale hatte. Wenn jemand das Gesetz brach, dann akzeptierte er das nicht. Und dabei spielte es keine Rolle, ob das nun während seines Dienstes passierte oder irgendwo und irgendwann außerhalb.
Die Ermittler wollen also ganz konkret wissen, hatte Steffen Meyer Feinde? Gab es Streit? Wollte sich jemand rächen? Und es dauert nicht lange, bis die Polizei fündig wird. Noch einmal Wolfgang Bauch.
Von Anfang an dominierte die Vermutung, dass ein Konflikt, der zwischen Steffen Meyer und jungen Menschen im Wohnumfeld bestand und auch polizeilich bekannt war, dass der möglicherweise auslösend für diese Tat gewesen ist, weil die Tat und der Tatort ja auch unmittelbar in seinem Wohnumfeld sich befindet. Also Steffen Meyer war ja mit Leib und Seele Polizist und das eben nicht nur Dienstbeginn bis zum Feierabend, sondern auch in seiner Freizeit. Wenn er dort also Regelverstöße festgestellt hat, ist er üblicherweise eingeschritten. Dafür war er auch bekannt und so hat es also Konflikte gegeben mit jungen Menschen, die dort sich laut gebärdet haben, die Ungemach gemacht haben, Alkohol getrunken etc. Das hatte sich also relativ aufgeschaukelt und das war also auch die erste Vermutung von Frau Meyer, aber auch aus der Kollegenschaft, dass dort also möglicherweise die Ursache für diesen Konflikt, für diesen tödlichen Konflikt hätte liegen können.
Sollte tatsächlich ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener Steffen Meyer umgebracht haben? In der Nachbarschaft des Polizisten konnte man sich das gut vorstellen. Eine Straßenumfrage von damals zeigt, wie groß das Misstrauen gegen diese Clique war.
Die haben mehrmals ja eingebrochen und wahrscheinlich hat er sich auf Lauer gelegt, um die Leute zu greifen oder so.
Ich traue mich da abends mit 72 auch nicht mehr runter, die Nacht, wenn die hier... Nee, das mache ich nicht. Wir haben schon die Polizei angerufen, alles, dass hier wieder Haufen Remi-Demi unten ist. Haben ja vor kurzem erst die ganzen Garagen aufgebrochen, die im Stück. Bei ihm selber, bei den Opfern.
Es werden also diejenigen gesucht und befragt, mit denen Steffen Meyer in seinem Wohnumfeld Ärger hatte. Wenig später gibt es dann sogar zwei Festnahmen. Eine 22-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann müssen mit aufs Revier. Sie beide gehören eben zu dieser Clique. Auch ihre Wohnungen werden durchsucht.
Doch bei den weiteren Ermittlungen stellt sich heraus, die beiden selbst können es nicht gewesen sein. Sie haben Alibis für den Tatzeitraum. Deshalb werden sie auch wieder entlassen. Doch sie bleiben unter Beobachtung. Vielleicht steckt ja noch mehr dahinter. Die Polizei wird diese Spur weiter verfolgen.
Parallel dazu ermittelt die Mordkommission aber weiterhin im privaten und auch beruflichen Umfeld von Steffen Meyer. Diesmal geht es um eine andere Szene in Lauchhammer, Staatsanwalt Martin Mache dazu.
Bekanntermaßen gibt es beispielsweise in Lauchhammer eine sehr valide Drogenszene, sodass wir da auch natürlich geguckt haben, ist möglicherweise hatte der Geschädigte mit dieser Drogenszene zu tun. Gab es da Probleme? Haben wir aber eigentlich relativ schnell ausblenden können, weil er nun nicht der verdeckte Ermittler im Drogenmilieu oder der Leiter der Soko-Droge Lauchhammer gewesen ist.
Ja, am Ende wieder eine Sackgasse. Ein Zusammenhang zwischen Steffen Meyer und der örtlichen Drogenszene lässt sich nicht herstellen. Warum also sollte sich jemand aus dieser Szene am Polizisten rächen wollen?
Ja, aber auch wenn noch ein konkreter Verdacht fehlt, viele Freunde und ehemalige Kollegen von Steffen Meyer sind sich sicher, es muss einen Bezug zu seiner Tätigkeit als Polizist geben. Nur so können sie sich diese brutale Tat erklären, die fast wie eine Hinrichtung wirkt.
Es wird viel spekuliert in dieser Zeit. Die Gedankenspiele begleiten auch die Beerdigung von Steffen Meyer. Am 10. Dezember 2009 wird er in Grünewalde, einem Ortsteil von Lauchhammer, beigesetzt. Mehr als 500 Kollegen, Angehörige und Freunde nehmen Abschied von ihm.
In den Wochen danach gehen die Ermittlungen mit Hochdruck natürlich weiter. Jetzt wird auch eine Belohnung ausgelobt. Und zwar 10.000 Euro gibt es für denjenigen, der den entscheidenden Hinweis zum Täter liefert. Und das Echo aus der Bevölkerung bei diesem Fall ist enorm.
Allein in den ersten 10 Wochen nach der Tat gehen mehr als 1.000 Hinweise bei der Polizei ein. Rund 130 Anwohner werden befragt und vernommen. Doch zunächst ohne nennenswerten Erfolg. Doch dann ergibt sich eine Spur in eine ganz andere Richtung. Und zwar direkt in die Polizeiwache von Lauchhammer.
Genau dort soll es nämlich vor dem Mord an Steffen Meyer zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Sogar von Verrat ist da die Rede. Könnte der Täter also aus den Reihen der Polizei kommen? Ein schrecklicher Verdacht macht die Runde.
Der Stein kommt ins Rollen, als ein 56 Jahre alter Revierpolizist aus Lauchhammer vom Dienst suspendiert wird. Es gab nie einen offiziellen Kommentar dazu, aber der Verdacht war, dass er eine geplante Razzia gegen eine sogenannte Drückerkolonne verraten haben soll. Genau gegen diese Truppe hatte auch Steffen Meyer ermittelt.
Eine kurze Erklärung an dieser Stelle. Eine Drückerkolonne ist ja umgangssprachlich ein Team von Leuten, das ein bestimmtes Produkt vertreiben soll. Typischerweise sollen Kunden zu Zeitschriftenabos überredet werden. Oft geschieht es allerdings sehr aggressiv und an der Grenze zur Illegalität.
Genau, und im Zusammenhang damit wird jetzt eine junge Frau von der Polizei vernommen. Es ist eine alte Bekannte, nämlich die 22-Jährige, die zur Clique aus dem Garagenhof gehört. Sie wurde ja bereits von der Polizei befragt und hatte für die Tatzeit aber ein Alibi. Doch offenbar hat diese Frau auch etwas mit den Drückerkolonnen zu tun und was sie jetzt zu Protokoll gibt, lässt die Beamten aufhorchen.
Denn sie schildert, wie sie von diesem 56-jährigen Revierpolizisten aus Lauchhammer Insiderwissen bekommen hat und eben diese Warnung vor einer bevorstehenden Razzia. Deshalb offenbar auch die Suspendierung dieses Polizisten und außerdem soll sie einen, sagen wir mal, recht privaten Kontakt zu diesem Mann gehabt haben.
Ja. Kam Steffen Meyer den beiden als Polizist mit Moral und Anstand in die Quere? Hatten sie Angst aufzufliegen? Lässt sich daraus ein Mordmotiv ableiten? Wolfgang Bauch, der als erfahrener Ermittler auch die Polizeiwache in Lauchhammer gut kennt, sagt dazu Folgendes.
Wir sind aber auch auf diese Drückerkolonne gekommen und da schwebt eben tatsächlich der Verdacht im Raum, dass hier aus der Polizei heraus eine Razzia verraten worden ist. Und das hat er aber keinen Bezug, wir konnten hier keinen Bezug feststellen und das ist auch nicht durch uns als Mordkommission untersucht worden, sondern durch einen anderen zuständigen Fachbereich bei der Polizei, an der Staatsanwaltschaft, aber das konnten wir nicht mit dem Tötungsdelikt verknüpfen.
Ja, am Ende verläuft auch diese Spur im Sande. Weder findet sich ein Zusammenhang mit der Tötung von Steffen Meyer, noch kann diesem 56-jährigen Polizisten mit letzter Sicherheit nachgewiesen werden, dass er Geheimnisse ausgeplaudert hat. Das Verfahren gegen ihn wird später dann eingestellt.
Die Ermittler also stehen jetzt rund ein Jahr nach der Tat wieder am Anfang. Weder die Vermutung Autoraub scheint plausibel, noch die Version Streit mit der Clique lässt sich bestätigen. Auch die Spur hinein in die Polizei führt zu keinem Ergebnis. Und der Mann auf dem Blitzerfoto, der ist nach wie vor ein Unbekannter.
Tja, so wird ein Fall allmählich zum Albtraum für eine Mordkommission. Die Ermittlungsakten umfassen inzwischen 78 Bände. Das Interesse der Medien ist weiterhin groß und auch der Druck aus der Politik. Ein ungeklärter Polizistenmord, das hat keine Regierung gern. Und zugleich verliert in Lauchhammer selbst so mancher Bürger das Vertrauen in die Polizei. Wer weiß, ob der Täter nicht noch einmal zuschlägt.
Doch als die Stimmung am Tiefpunkt ist, meldet sich ein neuer Zeuge bei der Polizei. Es geht um das Blitzerfoto, das jetzt schon seit Monaten veröffentlicht ist. Die Ermittler sind nicht allzu optimistisch, denn es gab schon viele Hinweise, die keine Treffer waren. Doch dieser Zeuge ist sich sicher, er weiß, wer der Mann auf dem Foto ist. Trotz der Skepsis am Anfang, dieser Hinweis scheint doch vielversprechend. Der Mann auf dem Bild soll in Gröditz zu Hause sein, in Sachsen, nur 20 Kilometer von der Stelle entfernt, an der das Auto verlassen auf dem Feld gefunden wurde. Auch weitere Zeugen bestätigen, ja, zwischen dem besagten Mann aus Gröditz und der Person auf dem Blitzerfoto gibt es eine frappierende Ähnlichkeit.
Und als die Ermittler das Umfeld dieses Verdächtigen recherchieren, finden sie einen weiteren Mann, der ebenfalls etwas mit der Tat, also mit dem Mord an Steffen Meyer, zu tun haben könnte. Am 1. Dezember 2010 werden beide Männer in ihrer Wohnung in Gröditz festgenommen von Spezialkräften. Es handelt sich um den 37-jährigen Vadim S. und den 28-jährigen Alexander V.
Vadim S., den die Ermittler für den Mann auf dem Blitzerfoto halten, stammt ursprünglich aus Kasachstan und ist als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Dann ist er eingebürgert worden. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Wolfgang Bauch beschreibt den Mann so.
Das ja, war ein kleinkrimineller junger Mann, ansässig, also in Russland, Deutscher, der mit seiner Familie in Gröditz, das ist in Sachsen, so 20, 30 Kilometer Luftlinie von Lauchhammer entfernt, der selbst Drogen nahm, kleinkriminell war, ansonsten aber nicht über Gebühr polizeilich in Erscheinung getreten war. Wir konnten uns aber eben nicht wirklich erklären, was ihn nach Lauchhammer gebracht haben soll.
Auch der zweite Mann, also Alexander V., ist schon Polizei bekannt. Ebenfalls mit kleineren Delikten, auch mit Drogendelikten. Aus polizeilicher Sicht waren das eher kleine Fische. Waren die nun zu einem Mord tatsächlich fähig?
In den Vernehmungen bestreitet Vadim S., etwas mit dem Fall zu tun zu haben. Weder kenne er Steffen Meyer, noch sei er jemals in Lauchhammer gewesen. Staatsanwalt Martin Mache war bei einem Teil dieser Befragungen selbst mit dabei.
Wenn wir ihn gefragt haben, dürfen wir von dir DNA haben, hat es uns gegeben. Als wir bei ihm durchsucht haben, hat er uns bereitwillig alles gezeigt. Wir haben dann zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens ihn noch mal richterlich vernehmen lassen, hier im Haus in Cottbus. Da war ich persönlich zugegen. Er hat bis zum Schluss bestritten, die Person zu sein, und auch heute wohl noch, die Person auf dem Foto zu sein, und er hat mit dieser Tat nichts zu tun. Also ein Geständnis hat er keinesfalls abgelegt.
Ja, und solange das so bleibt, müssen Polizei und Staatsanwaltschaft die Beteiligung und die Schuld beweisen. Doch das ist ja gar nicht so einfach. Wir erinnern uns, der Tatort hat kaum belastbare Spuren geliefert. Auch das Blitzerfoto ist kein zweifelsfreier Beweis. Selbst in diesem gestohlenen Opel sind keine eindeutigen Täterspuren zu finden, nur ungenaue Mischspuren. Deshalb entscheiden sich die Ermittler nun, alternative Wege zu gehen.
Die Mordkommission setzt jetzt sogenannte Mantrailer ein. Das sind speziell trainierte Personenspürhunde, die selbst nach Monaten oder manchmal auch nach Jahren noch Spuren finden, wobei das mit den Jahren eher umstritten ist. Wolfgang Bauch hat als Mordermittler gute Erfahrungen mit dieser Methode gemacht. Er hat uns hier im Visier in der Folge Der Geruch der Täter ausführlich davon erzählt. Und jetzt sollen die Hunde also wieder ran.
Das sind private Mantrailer, die also die Bewegungsbilder von Menschen anhand des Geruchs verfolgen können, die über weite Strecken verfolgen können, die also auch den Weg von Personen verfolgen können, die mit dem Pkw unterwegs sind. Die sind nicht unumstritten. Es gibt Kollegen, die sind vom Leistungsvermögen dieser Hunde überzeugt. Zu denen gehöre ich, weil ich nicht nur bei diesem Mordfall, sondern auch bei anderen Delikten hunderte Kilometer mit diesen Hunden auf der Straße unterwegs gewesen bin und mir meiner ein Bild machen zu können vom Leistungsvermögen und von der Aussagekraft. Andere sagen, das funktioniert alles nicht. Wir haben aber hier eben doch einige Indizien, die mein persönliches Bild, was die Täterschaft von Vadim S. anbelangt, bestätigen. Diese Hunde haben uns eben nachgewiesen, dass Vadim S. an diesem Tatort an der Garage gewesen ist, dass er in diesem Pkw gewesen ist. Und es gibt viele weitere Indizien, die also in der Gesamtschau sehr gut zu diesem Tatverdacht, den wir damals hatten, passt.
Das heißt, auch wenn Vadim S. das bestreitet, die Suchergebnisse der Hunde bringen ihn mit der Tat und dem Tatort in Lauchhammer in Verbindung. Doch vor Gericht lassen sich diese Aussagen nur schwer verwerten. Sie sind als alleiniger Beweis nicht zugelassen. Diese Methode sei noch nicht zuverlässig genug, so lautet regelmäßig die Begründung der Richter.
Die Mordkommission in Cottbus ist sich dennoch sicher, Vadim S. hat etwas mit dem Tod von Steffen Meyer zu tun. Deshalb stellen die Ermittler jetzt einen Haftantrag beim Amtsgericht. Doch die Sache hat einen Haken. Wenn der Richter den Haftantrag ablehnt, ist Vadim S. wieder ein freier Mann. Die Polizei darf ihn nicht weiter festhalten. Wird der Haftrichter der Argumentation der Ermittler folgen?
Das Amtsgericht in Cottbus entscheidet schnell und klar. Als der damalige Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Ruhpieper die Entscheidung begründet, ist das für die Ermittler ziemlich ernüchternd. Weder besteht ein dringender Tatverdacht gegen Vadim S., noch reichen die Indizien gegen ihn aus. Der Haftantrag wird folglich abgelehnt. Hier die Reaktion der Ermittler damals auf einer Pressekonferenz.
Wir waren eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass die Kollegen durch ihre Arbeit eine Indizienkette ineinander gefügt haben, deren Beurteilung schlüssig, nachvollziehbar, plausibel zu einem dringenden Tatverdacht geführt hat. Dem ist man so nicht gefolgt und daraus resultiert natürlich auch eine gewisse Enttäuschung.
Für die Ermittler der Mordkommission ist das natürlich ein herber Rückschlag. Wir haben Wolfgang Bauch gefragt, mit welchen Gefühlen er den Verdächtigen Vadim S. damals wieder in die Freiheit entlassen hat.
Ja, ich denke, man muss das mit professionellem Abstand sehen. Wir haben in Deutschland gilt die Unschuldsvermutung. Es darf also auch niemand verurteilt werden, bei dem Zweifel bestehen, dass er der Täter ist. Also der Grundsatz sagt, dass also lieber einen Schuldigen laufen lassen, als einen Unschuldigen verurteilen. Da stehe ich auch komplett dahinter. Daran soll man also keinesfalls rütteln. Aber es tut natürlich in so einer Situation schon weh. Man schüttelt sich und setzt sich dann zusammen und sagt, jetzt müssen wir versuchen, weiter zu ermitteln.
Ja, und so wächst die Akte zum Fall immer weiter an. 5 Jahre nach dem Mord an Steffen Meyer hat sie einen Umfang von 17.000 Seiten. Mehr als 200 Zeugen wurden befragt. Über 1.000 Hinweise sind eingegangen. Doch wirklich neue Ergebnisse kommen in den nächsten Jahren nicht dazu.
Und das gilt leider bis heute. Noch immer wird der Fall verfolgt, noch immer wird ermittelt, aber man tritt auf der Stelle. Die vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen, auch in der Mordkommission, so Wolfgang Bauch, der mittlerweile seit 2 Jahren im Ruhestand ist.
Ja, und ist natürlich in dem Fall besonders schwer, dass es hier bisher diesen Durchbruch, auf den wir ja nun seit 15 Jahren hoffen und an dem wir ja auch sehr lange, sehr intensiv gearbeitet haben, an dem nach wie vor gearbeitet wird, dass dieser Durchbruch bisher nicht gelungen ist. Das ist umso schwerer, als dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass wir mit dieser Person auf dem Blitzerfoto, die ich als Vadim S. für identifiziert halte, dass wir hier nicht weiterkommen und ihm diese Taten nicht beweisen können. Das muss man rational und natürlich aufgrund der Rechtslage, die wir haben, akzeptieren, aber es bleibt unterm Strich unbefriedigend.
Bleibt die Frage, wie kann es jetzt weitergehen? Mord verjährt nicht, das gilt auch hier. Deshalb versuchen die Ermittler weiter, die Schuld des Verdächtigen zu beweisen oder eben einen anderen Täter zu finden, wenn es denn einen gibt.
Etwa 1000 Spuren hat die Polizei in diesem Verfahren archiviert. Asservate, die immer wieder mit neuer Technik, mit neuen Verfahren also untersucht werden. So wie das bei Altfällen häufig passiert. Um vielleicht dann doch noch etwas zu finden, das den Täter überführen kann.
Und dann gibt es ja noch eine Chance, gewissermaßen die menschliche Komponente. Vielleicht quält jemanden sein schlechtes Gewissen und er möchte reinen Tisch machen. Ein Mitwisser etwa oder der Täter selbst. So etwas gibt es immer wieder. Auch die Staatsanwaltschaft hat diese Hoffnung, wie uns Martin Macher erzählt.
Dass jemand beispielsweise sagt, ich war schon lange davor zu sagen, Mensch, ich weiß da was, aber ich habe mich nie so recht getraut. Aber jetzt ist für mich der innerliche eigene Druck so hoch, dass ich es jetzt gerne dargelegen möchte. Und dem gehen wir natürlich dann auch nach, wie dann der Erfolg aussieht. Welche Aussichten und welcher Erfolg am Ende steht, das kann man natürlich vorher nie sagen.
Tja, übrigens, diese 10.000 Euro Belohnung, die gibt es nach wie vor. Manchmal hilft es ja, sein Gewissen zu erleichtern und dafür sogar noch etwas Geld zu bekommen.
Ja, diese Hoffnung hat auch die Familie von Steffen Meyer. Niemand gibt auf. Bis heute quälen seine Frau Albträume. Bis heute hat sie dieses Bild vor Augen, als sie ihren Mann blutüberströmt in der Garage gefunden hat.
Steffen ist jeden Tag präsent, weil es braucht nur dunkel werden. Auch wenn, ich weiß nicht, den Spruch, mit den Jahren wird's besser, hat nicht wirklich funktioniert.
Ja, Sie haben es gerade gehört, das Leben der Familie Meyer war nicht einfach. Der Sohn hatte nach dem Tod seines Vaters eine richtig schwierige Zeit. Inzwischen, so sagt seine Mutter, steht er wieder mit festen Füßen im Leben und hat eine eigene Familie gegründet. Und auch sie selbst hat wieder einen Partner gefunden, wie sie vor kurzem in einem Zeitungsinterview erzählt hat.
Diesen neuen Partner hat mir mein Mann geschickt, so beschreibt sie das. Er trägt alles mit, das Gute und das Schlechte. Und sie glaubt an das Versprechen von Dietmar Woidke, dem ehemaligen Innenminister und jetzigen Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg. Wir werden den Mörder ihres Mannes finden. Das jedenfalls ist ihr größter Wunsch.
An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen gibt es hier eine neue Folge.
Und da lösen wir ein Versprechen ein zu einem Fall, der uns hier schon beschäftigt hat, der damals noch ungeklärt war. Der rätselhafte Tod einer Promi-Kosmetikerin in Berlin. Wir haben damals versprochen, wenn der Täter gefunden wird, dann erzählen wir den Fall zu Ende. Und genau das machen wir in 14 Tagen. Unser Update zum Kieselsteinmord.
Hier noch ein anderer Tipp. Politik ist der Komplex. Der neue wöchentliche Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio Berlin Code will die großen politischen Themen der Woche dekodieren und für alle verständlich machen.
Das zumindest ist der Anspruch von Linda Zervakis, die durch diesen Podcast führt, begleitet von Journalisten und Journalistinnen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Das ist der berühmte Blick hinter die Kulissen, wenn in Berlin wieder wichtige Entscheidungen fallen.
Berlin-Code gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genau natürlich wie im Visier. Außerdem gibt es uns ja auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Und ein Gedanke darf auch diesmal nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Armin Göbel. Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.